Hallo Lukas, auf unsere gemeinsame Podcast-Folge Der gehörlose Russe werde ich ziemlich häufig angesprochen, wenn ich außerhalb des D&I unterwegs bin. Hast du Lust, heute mit mir Teil 2 dazu aufzunehmen?
Hallo Andreas, ja, ich habe Lust. Ja,
wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Lukas, bist du, Lukas Ziesler, bayerischer Notarassessor, jetzt mittlerweile schon seit längerem am Deutschen Notarinstitut. Abgeordnet, tätig bei uns in den Referaten für Immobilienrecht und für Familienrecht und Erbrecht, zugleich aber auch, nicht zu vergessen, Geschäftsführer der notarrechtlichen Vereinigung. Wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf zu einem ja rein beurkundungsverfahrensrechtlichen Thema, im Grunde eine Eilanfrage, die uns erreicht hat. Es war also ganz eilig, der Notar wollte von uns Auskunft haben, wir haben es dann telefonisch beauskunftet und im Nachhinein aber noch unsere Notizen zusammengetragen, um daraus hier eine Podcast-Folge produzieren zu können. Leider gibt es für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Gutachten zum Nachlesen. Also es gibt kein Internetgutachten dazu. Die Podcast-Folge steht sozusagen isoliert für sich. Ich komme zum Sachverhalt. Worum soll es gehen? Die Beteiligten wollen einen Überlassungsvertrag beurkunden. Wir haben auf Veräußererseite zwei Eigentümer und auf Erwerberseite mehrere Kinder. Erwerben soll das Grundstück allerdings nur ein gemeinsamer Sohn. Also wir haben streng genommen auf Erwerberseite nur ein gemeinsames Kind, aber wir haben noch weitere Kinder, die an der Urkunde beteiligt sind. So ist es richtig. Die weiteren Kinder der Veräußerer sollen bezogen auf den Vertragsgegenstand gegenständlich beschränkte Pflichtteilsverzichte erklären. Also wir stellen es uns so vor, die haben drei Kinder. Ein Sohn soll die Immobilie bekommen und die Geschwister dieses Sohnes, die anderen Kinder der Übergeber, die sollen eben gegenständlich beschränkt auf ihren Pflichtteil verzichten im Hinblick auf diese überlassene Immobilie. Andere Gegenleistungen oder Rückforderungsrechte sind nicht geplant und der Veräußerer, also der Ehemann, bei dem gibt es jetzt Besonderheiten. Der ist nämlich infolge eines Schlaganfalls nicht in der Lage zu schreiben und auch nicht in der Lage zu sprechen. Er ist also lediglich in der Lage, seinen Willen über Nicken und Kopfschütteln zu artikulieren. Also er kann nicken, er kann Kopfschütteln, er ist auch, davon gehen wir aus, geschäftsfähig. Daran gibt es nach den Angaben im Sachverhalt keine Zweifel. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man hier das Urkundsverfahren so gestalten, dass am Ende nach Möglichkeit eine wirksame Urkunde rauskommt. Es soll jetzt zunächst mal ein Dritter als Schreibzeuge hinzugezogen werden, weil er ja nicht selber schreiben kann, also nicht in der Lage ist, die Urkunde am Ende mit seiner Unterschrift zu versehen. Und geplant ist darüber hinaus, dass die Ehefrau des sprachunfähigen Ehemanns, die selber ja auch Übergeberin, Veräußerin ist, als Verständigungsperson herangezogen wird. Also so ist es vom Notar jetzt vorgesehen, die Ehefrau handelt als Verständigungsperson für ihren Mann, zugleich handelt sie auch als Veräußerin und zusätzlich soll ein Schreibzeuge, also ein Dritter hinzugezogen werden, der dann für den Ehemann die Urkunde unterschreibt. Und der Notar stellt dazu kluge Rechtsfragen. Wir haben auch vor der Erledigung lange darüber diskutiert und erst dann bei vertiefter Recherche konkrete Antworten dazu finden können. Er sagt nämlich, kommt diese Ehefrau als Verständigungsperson überhaupt in Betracht, wenn ihre Verständigungsmöglichkeiten, nämlich Nicken und Kopfschütteln, gar nicht über die Fähigkeiten des Notars zur Verständigung hinausgehen? Also mit anderen Worten, der kann ja leider nur noch mit dem Kopf nicken oder mit dem Kopf schütteln. Dieses als Ja und Nein zu verstehende Geste kann ja auch der Notar verstehen. Also braucht man da wirklich dann noch eine Verständigungsperson? Und die zweite Frage ist, erhält die Ehefrau möglicherweise durch diese Erklärung eines Pflichtteilsverzichts, der ja in der Urkunde auch enthalten sein wird, einen rechtlichen Vorteil im Sinne von § 24 Absatz 2 des Beurkundungsgesetzes, sodass sie wiederum vom Amt der Verständigungsperson oder von der Funktion der Verständigungsperson ausgeschlossen ist? Also kann sie überhaupt Verständigungsperson sein aus rechtlichen Gründen, weil da eben ein rechtlicher Vorteil für sie aus dieser Urkunde auch hervorgeht. Also Konstellation ist die, wir haben einen Urkundsbeteiligten, der kann nicht schreiben und der kann nicht sprechen. Wir wollen eine wirksame Überlassung beurkunden. Wir wissen schon, wir brauchen dafür eine Verständigungsperson und einen Schreibzeugen, aber jetzt ist eben die Frage, wer kann diese Funktion jeweils übernehmen? Lukas, wir haben es so gegliedert, dass wir uns zunächst mal mit der Frage befassen, eignet sich die Ehefrau als Verständigungsperson? Damit fangen wir an und damit übergebe ich dann auch an dich.
Genau, vielen Dank für die Zusammenfassung des Sachverhalts. Zunächst zur generellen Eignung von Verständigungspersonen. Als Verständigungsperson kann jede Person zugezogen werden, die sich mit dem betroffenen Menschen mit einem Grad der Behinderung verständigen kann. Häufig kommen dabei Angehörige oder Nahestehende in Personen in Betracht. Im Vergleich zur alten Gesetzeslage im Jahr 2002 wurde das Beurkundungsgesetz geändert, brauchen wir kein besonderes Vertrauensverhältnis mehr zwischen der Verständigungsperson und dem Betroffenen, sodass auch theoretisch Fremde hinzugezogen werden könnten.
Mhm. Also wir sind ja im Paragraph 24 des Beurkundungsgesetzes. Der Paragraph 24 lautet: Besonderheiten bei hör- und sprachbehinderten Beteiligten, mit denen eine schriftliche Verständigung nicht möglich ist. Also das Beurkundungsgesetz hat diesen Fall schon vorhergesehen, also sagt, es gibt eine Sonderregelung für sprachbehinderte Beteiligte, mit denen eine schriftliche Verständigung nicht möglich ist. Und da heißt es in Absatz 1, vermag ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars nicht hinreichend zu hören oder zu sprechen und sich auch nicht schriftlich zu verständigen, so soll der Notar dies in der Niederschrift feststellen. Das hat zunächst mal diese Soll-Vorschrift zur Feststellung, dass diese Umstände vorliegen. Und dann kommt in Satz 2 die dazugehörende Muss-Vorschrift. Da heißt es dann nämlich, wird in der Niederschrift eine solche Feststellung getroffen, so muss zu der Beurkundung eine Person zugezogen werden, die sich mit dem behinderten Beteiligten zu verständigen vermag und mit deren Zuziehung er nach der Überzeugung des Notars einverstanden ist. In der Niederschrift soll festgestellt werden, dass dies geschehen ist. Also diese Kombination aus Soll- und Muss-Vorschrift, die haben wir ja häufiger im Beurkundungsgesetz. Da geht es eben darum, dass man der Urkunde nach Möglichkeit ihre Unwirksamkeit ansehen soll. Also wenn dieser Vermerk drin ist, entsprechend dieser Soll-Vorschrift nach 24 Absatz 1 Satz 1 und dann aber keine Verständigungsperson hinzugezogen wurde, dann sieht man ja, dass entsprechend die Urkunde unwirksam ist. Es soll also, das ist Sinn dieser Kombination, dass man eben aus der Urkunde selbst ersehen kann, ob sie wirksam ist oder nicht. Aber da heißt es jetzt nicht, dass irgendwie zwischen dieser Verständigungsperson, die in Paragraph 24 Absatz 1 Satz 2 dann genannt ist, und dem sprachbehinderten, hörbehinderten Beteiligten, mit dem man sich nicht schriftlich verständigen kann, eine besondere Vertrauensbeziehung bestehen muss. Also der ganz plastisch und auch gut verständige Fall wäre der, dass man eben einen Gebärdensprachdolmetscher mit dazuzieht. Das muss ja auch keiner sein, der jetzt zu dem Urkundsbeteiligten in eine besondere Näheverhältnis steht. Also wenn wir diesen Fall hätten, wir haben eine Person, die sich eben nicht schreiben kann und die auch nicht sprechen kann, die aber zur Gebärdensprache fähig ist, dann kann man eben wie einen Dolmetscher im Grunde einen solchen Gebärdensprachdolmetscher dann hinzuziehen. Okay, früher hieß es da Vertrauensperson, natürlich unter Umständen auch schwierig festzustellen, aber wie du schon gesagt hast, mit der Reform des Beurkundungsgesetzes 2002 ist es weggefallen und seitdem brauchen wir also dann in diesen Fällen eine sogenannte Verständigungsperson. Wie ist es jetzt mit dieser Verständigungsperson? Muss die irgendwas Besonderes können?
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, Gebärdendolmetscher. Man könnte dann eben, weil das dient ja auch den Willen des Beteiligten zu ermitteln, überlegen, ob es bestimmte besondere fachliche Voraussetzungen an diese Verständigungsperson gibt. Dies ist nicht der Fall. Die Verständigungsperson muss keine besonderen fachlichen Voraussetzungen wie eine Ausbildung oder eine Vereidigung als Gebärden- oder Taubstummendolmetscher vorweisen. Entscheidend ist eben tatsächlich, dass eine Verständigung mit dem betroffenen Beteiligten möglich ist. Die Art und Weise, wie diese Verständigung stattfindet, ist dabei unerheblich. In Betracht kommt insbesondere Lippenlesen, Blindenschrift, Lommen, Laute, Geste, Gebärde oder sonstige Körpersprache.
Also da ist die Kommentarliteratur, die sich damit befasst, eben relativ weitgehend und sagt, das ist unerheblich. Also solange wir eine Verständigung haben zwischen der Verständigungsperson und dem Urkundsbeteiligten, das genügt, gibt es keine besonderen fachlichen Voraussetzungen. Und so Geschichten wie Lippenlesen, Blindenschrift, auch Lormen. Lormen ist dieses Zeichnen von so Handzeichnen. Also dann schreibt man sich gegenseitig eben Muster in die Hand, die dann die dann eben verstanden werden. Laute Gesten, einzelne Gebärden, da ist man also relativ weitgehend. Und im Normalfall wäre es ja auch so, dass der Notar dann vielleicht nicht in der Lage ist, könnte das selber nicht. Also wenigstens Notare, nehme ich an, können Lippen lesen oder eben Blindenschrift. Das heißt, ist das Gesetz relativ offen. Ja.
Genau, das kleine ist eine Rückausnahme. Die schriftliche Verständigung kann auch durch von Dritten bereitgestellten Schriftstücken hergestellt werden, zum Beispiel mittels Computer. Also das geht schon, aber wenn wir eben feststellen, dass er nicht schreiben kann, dann brauchen wir so eine Verständigungsperson. Also wenn jetzt sozusagen durch Nicken irgendwie die Eingabe mit einem Computer möglich wäre, dann könnte man trotzdem dazu kommen, dass er schreiben kann. Das ist sozusagen die Literatur an der Stelle so.
Okay, kannst du den Fall mal bilden? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was bild mal ein Beispielsfall?
Man könnte ja körperlich eingeschränkt werden und selbst sozusagen nicht mehr den Stift führen können. Ja. Aber wenn ich mittels Computer schreiben kann, kann ich trotzdem im Sinne von 24 Absatz 1 Satz 2 schreiben.
Okay, dann kann ich schreiben. Dann brauche ich keine Verständigungsperson. Also es geht nicht um Handschrift, sondern es geht nur um schriftliche Verständigung. In Ordnung, gut. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe immer mit der rechten Hand geschrieben, die rechte Hand ist gebrochen, ich kann nicht mit der rechten Hand schreiben, aber ich kann mit links noch tippen, dann ist mit dem eine schriftliche Verständigung möglich. Ja, okay, gut, das ist ja irgendwie auch naheliegend. Dann wäre ich quasi gar nicht im Anwendungsbereich von § 24 Beurkundungsgesetz. Genau. Okay, gut, aber das heißt, das Gesetz sagt eben klipp und klar, in diesen Fällen, in denen eine schriftliche Verständigung nicht möglich ist, brauche ich eine Verständigungsperson. Die Verständigungsperson muss sich mit dem Beteiligten verständigen können, aber wie das geschieht, dazu macht das Gesetz keine Angaben, deswegen ist da im Grunde alles möglich. Okay, also das Gesetz macht keine Einschränkungen dazu. Deswegen ist da im Grunde alles möglich. Gut.
Mhm. Genau, also die Verständigungsperson ist sozusagen das Sprachrohr zwischen dem beeinträchtigten Menschen, dem Notar und den anderen Beteiligten. Und ihre Funktion erschöpft sich nicht in der Anwesenheit, sondern es soll eben der Wille mit ermittelt werden. Dass der Notar sozusagen an der Stelle jetzt in dem konkreten Fall vielleicht zufällig genau dieselbe Ebene der Kommunikation verstehen kann, ist unerheblich. Wir sind eben dann in der Muss-Vorschrift des Satz 2 drin und wir brauchen eine zusätzlich hinzugezogene Verständigungsperson.
Da muss man dann schon relativ weit graben in den Kommentierungen zum Beurkundungsgesetz, bis man da was Passendes findet. Der Kollege Giewotz, ja auch bekannt aus einer der vorhergehenden Podcast-Folgen zum städtebaulichen Vertrag, schreibt dazu was in seiner Kommentierung zu § 24 Beurkundungsgesetz, also konkret eben die Hinweise dazu, dass es jetzt unerheblich ist, inwieweit der Notar sich selber in der Lage sieht, diese Verständigung dann eben zu führen. Also selbst wenn, mit anderen Worten, der Notar doch mal in der Lage wäre, Lippen zu lesen, Gebärdensprache zu sprechen, ist einfach der § 24 Absatz 1 Satz 2 eindeutig und verlangt eben zwingend, muss Vorschrift, die Beiziehung einer solchen Verständigungsperson. Das heißt, dieser erste Gedanke des Notars zu sagen, naja, also nicken und Kopfschütteln, das kann ich auch verstehen. Also ich könnte ja auch zu den Beteiligten sagen, sind Sie damit einverstanden, wollen Sie das? Und wenn ich dann entsprechend konkret nachfrage, komme ich ja auch mit Ja oder Nein relativ weit, den Willen des Beteiligten zu ermitteln und dann schüttelt er den Kopf oder nickt mit dem Kopf, nützt alles nichts. Das Gesetz ist ja klar. Also auch wenn ich selber kann, ich muss eben eine Verständigungsperson hinzuziehen. Ist ja ein bisschen anders in den Fällen der Sprachunkunde. Also in den Fällen der Sprachunkunde habe ich ja als Notar dann schon mehrere Möglichkeiten zu sagen, ich kann selber übersetzen, ich kann die Urkundensprache ändern, aber in den Fällen des 24 Absatz 1 Satz 2 geht es eben nicht. Das heißt, da ist das Gesetz und auch die Kommentarliteratur, die sich damit befasst, strenger und sagt, nein, da brauchen wir zwingend eine solche Verständigungsperson. Das heißt, diese erste Frage des Notars, die kann man damit beantworten, dass man sagt, die Ehefrau ist als Verständigungsperson geeignet. Hinzu kommt natürlich, dass ihre Beziehung zu dem Veräußerer die Kommunikation auch tatsächlich erleichtern kann. Sie wird ja im Zweifel doch die Mimik oder vielleicht auch im Übrigen die Körpersprache des Mannes etwas besser analysieren können, als es jetzt der ihm fremde Notar oder die ihm fremde Notarin kann. Das Gesetz macht keine Vorgaben dazu, wie diese Verständigung im Einzelfall folgen kann, auch wenn das Ergebnis jetzt ein bisschen seltsam wirkt. Es ist eben Folge der konsequenten Gesetzesanwendung. Also das Gesetz sagt halt, das muss sein und dann muss es eben sein. Und da kann man jetzt nicht, kein Raum für irgendwelche teleologischen Reduktionen, also nach dem Motto, wir können uns die Verständigungsperson sparen, weil der Notar auch nicken und Kopfschütteln verstehen kann. Also in dem Punkt dann lieber streng bei der Gesetzesanwendung bleiben, als da irgendwas wegzulassen, was das Gesetz als Mussvorschrift vorsieht. Das ist nie eine gute Idee.
Ja. Genau. Und diese Doppelfunktion kennt man ja auch. Also es ist dann typischerweise auch der Schreibzeuge kann eben nicht Doppelfunktionen wahrnehmen. Er kann jetzt nicht gleichzeitig Verständigungsperson sein und kann der Notar eben nicht Notar sein und gleichzeitig Verständigungsperson. Von dem Blickwinkel macht es eben auch Sinn.
Aus dem Blickwinkel ergibt es durchaus auch Sinn. Also klar, das wäre natürlich noch die nächste Frage. Man könnte sagen, nicht nur die Verständigungsperson fällt ganz weg, sondern der Notar ist die Verständigungsperson. Auch das geht nicht, weil ich dann, ja, da käme ich in diese Doppelfunktion rein, die das Gesetz ja grundsätzlich nicht zulässt. Ja. Was man sich dann noch fragen kann, ist, das hat der Notar allerdings selber schon völlig richtig gesehen, könnte denn nicht auch die Ehefrau gleichzeitig Schreibzeugin sein? Also wir brauchen ja einen Dritten als Schreibzeugen, weil er kann ja nicht schreiben, also kann auch die Urkunde nicht unterschreiben. Das ist der § 25 Beurkundungsgesetz, der sich mit den Schreibzeugen befasst. Da heißt es, vermag ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars seinen Namen nicht zu schreiben. Das haben wir hier. So muss bei dem Vorlesen und der Genehmigung ein Zeuge oder ein zweiter Notar zugezogen werden, wenn nicht bereits nach § 22 ein Zeuge oder ein zweiter Notar zugezogen worden ist. Diese Tatsachen sollen in der Niederschrift festgestellt werden. Die Niederschrift muss von dem Zeugen oder dem zweiten Notar unterschrieben werden. Also hier haben wir auch wieder diese Kombination aus Soll- und Muss-Vorschriften, die eben sicherstellen, dass wir die Unwirksamkeit der Urkunde aus der Urkunde selbst ersehen können. Aber das betrifft auch wieder dieses Doppelfunktionsthema. Es kann nicht ein Schreibzeuge gleichzeitig Verständigungsperson sein. Also da ist sich die Kommentarliteratur auch ganz einig. Das heißt, das funktioniert nicht. Wir brauchen auf jeden Fall jemand Dritten, der als Schreibzeuge für den Veräußerer hier agiert. Aber die Ehefrau kann immerhin Verständigungsperson sein. Das ist möglich. Kommen wir zur zweiten Frage, die der Notar uns gestellt hat. Wie ist es jetzt mit dem Paragraph 24 Absatz 2? Der Paragraph 24 Absatz 2 Beurkundungsgesetz sagt ja, naja, also in bestimmten Fällen kann ich doch keine Verständigungsperson sein. Er lautet, die Beurkundung von Willenserklärungen ist insoweit unwirksam, als diese darauf gerichtet sind, der nach Absatz 1 zugezogenen Person einen rechtlichen Vorteil zu verschaffen. Also ich bin wiederum ausgeschlossen von der Funktion der Verständigungsperson, wenn in der Urkunde Willenserklärungen abgegeben werden, die darauf gerichtet sind, der Verständigungsperson einen rechtlichen Vorteil zu verschaffen. Also jetzt ist die Frage, und das ist in der Tat gar nicht so banal, kann die Ehefrau jetzt vielleicht doch nicht Verständigungsperson sein, weil sie von diesen Pflichtteilsverzichten, die da erklärt werden, irgendwie profitiert. Also zunächst mal geht es ja darum, dass sie Immobilienvermögen überträgt. Sie ist auch Miteigentümerin dieser Immobilie. Sie wird an den Sohn übertragen. Daraus habe ich jetzt keinen rechtlichen Vorteil. Aber die anderen Kinder geben ja einen Pflichtteilsverzicht ab. Und da könnte man sich folgende Konstellation vorstellen, wenn der Ehemann als Erster verstirbt und die Ehefrau beerbt ihn, dann wäre sie ja unter Umständen den Pflichtteilsansprüchen der Kinder ausgesetzt. Und wenn die Kinder jetzt aber hier Pflichtteilsverzichtserklärungen gegenüber dem Mann abgeben, dann würde sie davon mittelbar oder indirekt, wie auch immer, aber jedenfalls für den Fall profitieren, dass sie später Erbin ihres Mannes wird und die Kinder sich dann eben nicht mehr an sie richten können und sagen, Mama, ich will jetzt aber Pflichtteilsergänzung oder ich will jetzt aber hier Pflichtteilsansprüche im Allgemeinen geltend machen, weil dann könnte ich sagen, ja, geht nicht, weil du hast ja damals in der Überlassungsurkunde gegenüber dem Erblasser, dem Verstorbenen, auf deinem Pflichtteil insoweit verzichtet. Also wir mussten uns damals auch aufmalen, in welchem Verhältnis das jetzt sozusagen dann eine Rolle spielen kann, aber diese Pflichtteilsverzichtserklärungen, die Kinder gegenüber dem Mann abgeben, die könnten natürlich für sie dann einen rechtlichen Vorteil betreffen. Natürlich in der Konstellation, also es wäre dann in dem Fall, wäre das gegeben, wenn der Ehemann der Alleineigentümer wäre. Wenn die Ehefrau Miteigentümerin wäre, könnte man sich auch fragen, ob dieser Pflichtteilsverzicht, der ihr selber gegenüber abgegeben wird, für sie einen rechtlichen Vorteil begründet. Macht sie dann vielleicht mittelbar auch etwas freier in ihrer erbrechtlichen Gestaltung, indem sie sagen kann, okay, sie kann dann halt testieren unter Befreiung von der Sorge, dass da später die Kinder dann von ihrem Erben mal Pflichtteilsansprüche fordern. Da haben wir uns auch mit der Recherche schwer getan, ne? Also zu 24 Absatz 2 Beurkundungsgesetz, da findet man auch in den Kommentaren nicht so wahnsinnig viel.
Genau, also um die Integrität der Verständigungsperson sicherzustellen, hast du eben angesprochen, sind die Willenserklärungen eben insoweit unwirksam, als sie darauf gerichtet sind, der Verständigungsperson einen rechtlichen Vorteil zu verschaffen. Damit geht die Literatur davon aus, dass auf den allgemeinen Rechtsgedanken von Paragraph 7 Beurkundungsgesetz aufgegriffen wird. Paragraph 7 lautet: Die Beurkundung von Willenserklärungen ist insoweit unwirksam, als diese darauf gerichtet sind, und dann kommt eine Aufzählung zum Beispiel dem Notar, und dann geht es weiter, einen rechtlichen Vorteil zu verschaffen.
Also die Formulierungen sind sehr eng beieinander. Wenn man den 24.2 neben den Paragraph 7 legt, dann merkt man, dass es ganz parallel formuliert.
Genau. Und insoweit geht die Literatur davon aus, dass für die Annahme eines rechtlichen Vorteils entscheidend ist, dass dieser unmittelbar aus der in der Urkunde niedergelegten Willenserklärung folgt. Bloße wirtschaftliche, ideelle oder mittelbare Vorteile genügen insoweit aber nicht.
Okay, das ist also die Literatur, das Verständnis der Literatur von Paragraph 7 Beurkundungsgesetz. Und wir haben zum Glück eine Entscheidung gefunden, die was zum Thema Pflichtteils, Verzichtserklärungen und Paragraph 7 Beurkundungsgesetz sagt.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einem Urteil auch entschieden, in der Mitbeinot 2014-281 entschieden, dass ein Erb- oder Pflichtteilsverzicht, der eine Verbesserung der Erb- oder Pflichtteilsquote zugunsten anderer Erb- oder Pflichtteilsberechtigter bewirkt, keinen unmittelbaren rechtlichen Vorteil im Sinne von § 7 darstellt. Eine solche Verbesserung ist eben gerade nur mittelbare Folge, die von weiteren Voraussetzungen abhängt und bis zum Tod des Erblassers ungewiss bleibt. Wir wissen ja noch nicht mal, wie die Reihenfolge ist.
Genau, wir wissen ja noch nicht mal, wer zuerst verstirbt. Wir wissen noch nicht mal, wie viel dann da ist, ob dann später vielleicht noch andere Verzichtserklärungen dazukommen. Also ob sich das wirklich positiv auswirkt, kann man zum Zeitpunkt der Beurkundung jedenfalls noch nicht sagen.
Es handelt sich dann soweit möglicherweise um einen zukünftigen, vielleicht sogar nur wirtschaftlichen, mittelbaren Vorteil.
Also diese Entscheidung des OLG Düsseldorf bringt natürlich Klarheit, insbesondere jetzt für § 7 Beurkundungsgesetz. Ich denke, man kann aber die Brücke schlagen zu § 24 Absatz 2. Die Normen sind so parallel formuliert und es ist auch nicht ersichtlich, dass man da jetzt im Rahmen des 24.2, wenn es um den Ausschluss der Verständigungsperson geht, strenger sein müsste als beim 7. Eigentlich ja eher umgekehrt. Also wenn ich sage, der 7, der ist direkt, der betrifft ja direkt den Fall, dass ich da zugunsten einer hier aufgezählten Person den unmittelbaren rechtlichen Vorteil verschaffen will, dann bin ich ja bei der Verständigungsperson, die ja in der Regel ja hier nur eine gewisse Funktion in der Urkunde vornimmt, eher noch ein bisschen, kann ich ja eher noch ein bisschen distanzierter sein, könnte man ja eher noch ein bisschen offener sein. Aber das mit dem Thema wird sich jetzt in der Literatur auch nicht weiter befasst. Die meisten Kommentierungen zu § 24 Absatz 2 schreiben eben, ja, das ist im Wesentlichen wie bei 7. Ja. Und damit haben wir eben einmal diese Entscheidung des OLG Düsseldorf zu § 7 Beurkundungsgesetz, veröffentlicht in der Mitbeinot 2014, und diese ganz herrschende Ansicht der Literatur, die sagt, beim 24.2 ist es wie beim 7, und damit kann man dann die Brücke gut schlagen und sagen, damit ist die Ehefrau dann auch nicht als Verständigungsperson ausgeschlossen, weil sie von diesen Pflichtteilsverzichtserklärungen in der Urkunde, die sich möglicherweise irgendwann mal wirtschaftlich zu ihrem Vorteil auswirken können, halt nicht unmittelbar rechtlich bevorteilt. Damit kommt man zu dem Ergebnis, das kann man so beurkunden. Also der Notar hat es richtig vorbereitet. Es gibt hat schlaue Fragen dazu gestellt, aber es ist auch richtig vorbereitet. Diese Urkunde ist, wenn sie die entsprechenden Hinweise dann enthält, also die Sollvorschriften beachtet werden und auch die dazugehörigen Mussvorschriften, so wie es jetzt hier angedacht ist, wirksam. Das kann man so machen. Aber es zeigt mal wieder, finde ich, dass man bei Urkundsbeteiligten mit besonderen körperlichen Eigenschaften, gerade eben diese Fälle, sehbehindert, hörbehindert, sprachbehindert, dann eben diese Schreibunfähigkeit, höllisch aufpassen muss, dass man da nicht aus Versehen irgendwo in eine Falle tappt, weil das, was man möglicherweise mit gesundem Menschenverstand dann irgendwie als hinreichend ansieht, nicht genügen kann, weil wir eben uns streng ans Gesetz halten müssen. Also gerade diese Frage, naja, wenn der nicken kann und den Kopf schütteln und ich jetzt mir dadurch auch selber als Notar Gewissheit darüber verschaffe, dass er noch geschäftsfähig ist, dann wirkt es ja wirklich im ersten Moment ein bisschen kontraintuitiv, warum man jetzt hier formal eine Verständigungsperson hinzuziehen soll. Aber so ist es eben. Also da kann man nur den Appell wiederholen, den wir damals auch schon in unserer Folge zum gehörlosen Russen hatten, dass man da eben genau ins Gesetz gucken muss und das wirklich in Ruhe und gründlich prüfen, bevor man da aus Versehen sich selber ein Bein stellt und die Urkunde schlimmstenfalls am Ende unwirksam ist. Okay, ja, Lukas, ganz herzlichen Dank. Auch vielen Dank, dass du damals kurzfristig diese Entscheidung des OLG Düsseldorf gefunden hast. Die war mir nämlich bei der ersten Prüfung des Sachverhalts durchgerutscht. Also das hast du damals zum Glück noch gerettet. Ich hatte dem, kann ich vielleicht berichten, dem Notar bei unserem ersten Telefonat gesagt, lieber die Ehefrau nicht nehmen. Also sicher ist sicher. Wenn es geht, nehmen Sie eine andere Verständigungsperson. Aber wir konnten dann, nachdem wir die Entscheidung des OLG Düsseldorf gefunden hatten, doch nochmal nachlegen und sagen, also da kann man auch die Ehefrau nehmen. Wir haben ein gutes Gefühl. Prima. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Vielen Dank.